Dann müsst ihr Clowns mir mal beantworten, wen ihr heute pusht.
Ich habe ein ganzes Sammelsurium. Ich habe sozusagen diesmal, weil ich ja weiß, wir machen den Podcast, habe ich viele Spieler gekauft. Und dann gucke ich, wen ich jetzt hier pushe. Und dann weiß ich ja, wer steigen wird. Also ist ja ganz easy jetzt.
Ja, ja, ganz normal. So wie jede Woche.
Also ich habe meine Hotshot-Liste auch. Es wird mal wieder richtig geil gepusht. Game Changer am Donnerstag. Heute gibt's Clowns zu Mittag.
Push
mit euren Hosts Svenno, Konzi und Spezi. Leute, Spieler pushen und go. Wupp, wupp. Also einer, der nicht mehr gepusht wird, ist Jürgen Löw. Das will ich jetzt kurz droppen. Dann können wir direkt in die In-Out-Kategorie und weiter geht's.
Den kannst du rauspushen, aber mehr auch nicht.
Ja, aber ich will den gar nicht rauspushen. Ich bin ein riesiger Jürgen Löw-Fan. Ich finde, der hat echt mal ein bisschen Andersartigkeit in diesem DFB irgendwas reingebracht. Der ist so nahbar und der ist so am Volk und keine Ahnung, aber jetzt gerade kratzt. Also der sollte jetzt einfach, it's time to go, Jogi, ist alles gut. Also so, das sag ich, aber ich will es ihm nur nahelegen, weil ich liebe ihn.
Aha, okay. Ja, lieber zu Hause bleiben, Jogi, genauso wie die Kandidaten, die jetzt...
Was? Ich verweigere da die Aussage.
Ja, ist auch, glaube ich, am besten. Ja. Genauso wie die am Wochenende jetzt auch zu Hause bleiben müssen, nämlich die Corona-Erkrankten der Bundesliga. Die Liste ist etwas voller geworden. Die halbe Hoffenheimer Mannschaft, Brun Larsens, Goff, Dabur, Rudi, Belfodil, Vogt und Adamian ist ja jetzt auch noch dazugekommen, gucken sich das ganze Spektakel am Wochenende von zu Hause aus an. Und Wang, Younes und Kwon haben sich jetzt auch noch dazu gereiht. Also Pongracic, wir haben wieder... Ne? Wie bitte?
Pongracic haben wir noch im Angebot.
Pongracic haben wir auch noch im Angebot, stimmt. Wen haben wir noch vergessen? Sven, hast du noch einen Kandidaten?
Und bei Pongracic will ich nur kurz anmerken, richtig krasse Diskussion beziehungsweise Konversation auf mehreren Artikeln über diesen Epstein-Barr-Virus und ganz viele Leute haben sich da auch gemeldet und ihre persönlichen Erlebnisse oder ihr Wissen darüber. Olaf Bodden wurde gedroppt, Robin Söderling, der wurde von mir gedroppt, Tennisspieler, der Federer besiegt und danach war er raus mit diesem Erschöpfungssyndrom und das Marin Pongracic, das muss man sich weiter angucken.
Ja, du meinst Nadal besiegt und dann hat Federer gegen ihn gewonnen, so rum.
Also oder so, danke Svenno für die Richtigstellung 2009 der historischen Ereignisse.
French Open meinst du?
Zum Glück sind wir hier nicht im Tennis-Podcast, weil dann
könnten wir auch wieder schön Spieler pushen, ne?
Könnten wir auch wieder schön Spieler pushen, genau. Aber ja, also Konsti, du warst ja noch irgendwie, hattest noch ein paar News über Player, dachte ich, oder?
Nee, die habe ich gerade ausgegraben. Nämlich, es wird dann, wenn der Podcast veröffentlicht wird, wir müssen ja immer noch hochladen, ist aber die brandheiße Info eben gekommen, dass sich das Horrorszenario für viele Manager bewahrheitet hat, nämlich dass sie eventuell ihre App, egal welche sie haben, löschen werden, wenn Player der Corona-Fall ist und er ist es. Das,
oh Gott.
Das haut rein.
Ja, das ist immer bitter. Da tun mir alle Player-Besitzer da draußen sehr leid. Keine Ahnung, wie ich den Übergang jetzt machen soll zu Frankfurt gegen Mainz, aber ich fange einfach mal mit dem ersten Matchup an.
Freiburg
meine ich. Genau, Freiburg gegen Mainz. Wenn du jetzt noch In-N-Out-Sachen hast, dann drop sie schnell. Ansonsten springen wir zu Freiburg gegen Mainz und du hast den ersten Schuss auf das erste Matchup.
Ja, aber ich wollte mich einfach nur auf die Corona-Fälle fokussieren. Den Rest können wir ja auch dadurch, dass die Spiele ganz wichtig. Ihr habt bis 15.30 Uhr Zeit für Kickbase und ist das bei Comunio genauso? Wahrscheinlich auch, oder?
Bei Comunio sind wir noch nicht so drin, aber du hast ja eine Liga eröffnet. Also
wir tasten uns jetzt da so langsam ran. Also für die sich beschwert haben, dass wir so unwissend sind, was Comunio angeht, wir tun alles, dass wir uns in den nächsten Wochen da so ein bisschen annähern. Und,
ja, aber so schwarzmalerisch darfst du nicht sein. Svenno hat ja seinen Punkt gemacht und genauso ist es ja auch bei mir gewesen. Ja. Das ist ja Wissen von 2009. Also wir haben halt Comunio, haben wir halt früher gespielt. Comunio gibt es seit 2000, also seit der Saison 2000, 2001. Ich hatte noch Theophanes Gekas, wenn sich die Leute da draußen daran erinnern. Also so lange zocke ich irgendwie Comunio. Unser Wissen kam aus dieser Zeit und das war nicht, also im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, so falsch war es nicht.
Genau, das ist auch alles noch valide. Der Kimmich-Punkt ist ein bisschen spannend, aber da wurde ich auch ein bisschen missverstanden. Das ist aber auch alles völlig okay. Ich würde den trotzdem halten bei Comunio. Ist mir völlig egal.
Genau, also wenn die Leute sich da draußen, die gerade zuhören, wundern, über was wir jetzt gerade reden, wir haben am Montag eine Spezialfolge oder ein Extrablatt sozusagen rausgebracht. für die ganzen Nachfragen, dass wir uns mal mit den Managern auseinandersetzen sollen, die wir hier die ganze Zeit im Podcast ansprechen, für alle Leute, die sich da gerne mal reinhören. Da hört man auch so ein bisschen historisch, wo das Ganze herkommt und. Also es sind auch Mehrwerte dabei für Leute, die jetzt vielleicht irgendwie nicht spielen, oder es sind Mehrwerte dabei für Leute, die noch nicht spielen, und es ist auch Mehrwerte dabei für Leute, die schon spielen. Also mehrere Leute aus unserem Kreis haben sich, aus unseren Freundeskreisen, haben sich gemeldet und gesagt, auch ihnen hat es sehr gefallen. So viel dazu. Das findet ihr auch bei Spotify. Erstes Matchup, Freiburg gegen Mainz. Irgendeiner darf von euch draufschießen.
Okay, dann schieße ich mal sofort drauf. Kleiner Matchfact wieder zum Start. Suche ich ja jetzt immer so ein bisschen raus zu den einzelnen Partien. Christian Streich hat gegen Mainz bereits 8 Spiele verloren. Nur gegen Bayern und gegen Dortmund hat er mehr verloren. Er hat sogar gegen Dortmund 13 und Bayern nur 10. Also er hat gegen Dortmund die meisten Spiele verloren. Ganz interessant. Klar. Mal gucken, was das fürs Wochenende heißt. Für mich ist aber der Gamechanger auch auf Freiburgs Seite. Ich habe mir da nämlich Jonathan Schmid rausgesucht. Auch so ein bisschen, weil ich mir das Matchup gegenüber angeschaut habe. Daniel Brosinski ist über die Länderspielpause jetzt mit einer Erkältung ausgefallen. Ist jetzt alles nichts Großes gewesen oder nichts Wildes. Aber trotzdem hat er halt nicht trainieren können. Und auch sein Ersatz, Mwene, der theoretisch dann hätte spielen können, fällt jetzt auch erstmal langfristig aus. Was theoretisch auch wieder eine Chance für Aaron sein könnte, den Lichte zwar ja so ein bisschen in die Pflicht genommen hat, auch defensiv ein bisschen besser zu arbeiten, weil er da extreme Schwächen wohl aufweist. Was aber im Umkehrschluss halt heißt, dass da auf der rechten Seite auf jeden Fall die Chance besteht, dass Freiburg da ein bisschen Gas geben kann. Bei Schmid sehe ich halt auch noch die Gefahr über seine Distanzschüsse, und auch Freistöße hat er ja auch in der Vergangenheit manchmal geschossen, was auch so ein bisschen darauf ankommt, ob dann Grifo spielt, der natürlich erstmal die Freistöße schießt, wenn er spielt. Aber ich denke, das ist so ein Kandidat fürs Wochenende, den man da als Gamechanger schon betrachten kann. Sven, hast du dir da auch was einen Spieler rausgesucht?
Vielleicht sogar ich hätte generell gesagt, dass prinzipiell alle Spieler aus diesem Spiel spielbar sind, weil Freiburg ist jetzt auch nicht so gut drauf und Mainz hat sich vielleicht mit Lichte jetzt so ein bisschen besser gefunden über die Länderspielpause, und da hängt dann zum Beispiel bei Kickbase sehr viel an den Siegpunkten dran, und wenn man zum Beispiel dann Samstag sieht, da sind ja ein paar Partien, und dann ist diese Partie, die Freiburg-Mainz, diese Partie ist ja Sonntag, und dann hat man einen übrig, die kann man dann einfach ruhig reinschmeißen. Da braucht man irgendwie nicht so viel Angst haben, dass es irgendwie komplett den Bach runtergeht. Das wird relativ hart umkämpft und ausgeglichen sein, es sei denn, ein Team kann sich da irgendwie taktisch durchsetzen. Da erwarte ich das auch eigentlich von Freiburg. Ich habe den Counterpart von dir auf der anderen Seite nämlich notiert, Christian Günther. Freiburg operiert sehr viel über Flanken, und gegen Flanken ist Mainz nicht so gut aufgestellt im Zentrum und sind auch ein paar gefährliche Abnehmer dann, wenn Petersen zum Beispiel spielt. Höhler schleicht sich da manchmal rein, und natürlich dann auch die Kombination, die du bei Schmid angesprochen hast mit den Standards, die ist bei Günther auch gegeben. Der ist der zweite Ecken- und Freistoßschütze hinter Grifo. Und da könnte was gehen, weil Mainz presst auch relativ viel im Zentrum. Das machen die relativ gut dicht unter Lichte, was ich da gesehen habe. Vielleicht haben die es auch jetzt geändert, und Freiburg kommt generell auch über außen. Deswegen sind wir anscheinend da d'accord, dass da irgendwas über außen zu gehen scheint. Mal gucken, welche Seite dann die bessere ist. Aber wenn ich einen Gamechanger raussuchen würde, würde ich dann auf Günther gehen.
Svenno wird auch ganz am Ende, ganz am Schluss von diesem Podcast, wir haben ja die alte Kategorie Money Talks rausgeschmissen und fügen jetzt eine neue ein. Also Money Talks fliegt raus, weil wir, also wer wetten will, kann wetten, aber wir wollen es nicht, wir tun es ja selber auch, aber wir wollen es nicht aktiv unterstützen. Deswegen ist diese Namensgebung einfach nicht so richtig gewesen, auch schon mehrmals erwähnt. Neue Kategorie wird Game of Pros werden. Game of Pros spielen wir mit euch zusammen, können wir euch dann später noch mehr dazu erzählen. Und Svenno hat auch versprochen, dass er zu diesem Matchup dazu noch was rausdroppen wird. Zudem werde ich ihn auch noch ein, zwei Sachen zu meiner Spitch-Aufstellung fragen, wo ich schon ganz nervös bin.
Bist du nervös, weil es da eine Erhöhung gibt im Budget? Oder?
Auch das hat mich übrigens, diese Info hat mich saunervös gemacht. Darüber können wir nachher uns auch ganz am Schluss noch ein bisschen unterhalten. Was für mich hängen geblieben ist jetzt von diesem Matchup Freiburg gegen Mainz, ist halt irgendwie Lichte, der Coach. Wie macht er sich? Ich wünsche ihm alles Gute, ich hoffe, er hat Erfolg, weil er mir gefällt. Und auch Mainz ist ja dafür bekannt, dass sie eben gute Trainer ausbilden und da denen eben die Chance geben. Ein anderes Matchup, wo die Trainer für mich persönlich sehr wichtig sind, ist Köln gegen Union, Urs Fischer gegen Markus Gisdol. Markus Gisdol mag ich persönlich als Mensch, aber als Trainer auch vor allem jetzt, wir haben alle das Spiel gegen Bremen gesehen, vorletzte Wochenende, letzten Spieltag eben. Und es ist einfach nicht anzubieten, was er da gemacht hat, irgendwie mit seiner Mannschaft da hinten drin zu stehen, einfach abzuwarten gegen Bremen, okay, keine Ahnung. Urs Fischer gefällt mir immer mehr. Warum? Weil er einfach seine Mannschaft für mich sehr stimmig, sehr logisch einstellt und jetzt auch immer mehr auch die Chance ergreift, das Spiel dann an sich zu reißen. Und mit einem Max Kruse, der halt auf Unioner Seite der Gamechanger ist, auch immer mehr, man darf sich falsch verstehen, es geht nicht nur über Max Kruse bei Union, also es geht auch sehr viel über die Außen bei Union, wenn man sich es genau anschaut. Also kann man jetzt nicht sagen, dass es nur um Max Kruse geht, aber man sieht, die Mannschaft wird variabler und sowas rechne ich immer dem Trainer zu und weniger jetzt einzelnen Spielern, die da jetzt irgendwie selber entscheiden auf dem Spielfeld. Also das muss schon der Trainer von Anfang an sagen, dass er jetzt sagt, wir gehen da viel, zum Beispiel Union geht jetzt viel über links, Lenz ist da auf jeden Fall im Fokus, also wenn ich einen zweiten Gamechanger nennen müsste, dann wäre es für mich Christoph Lenz oder Christopher Lenz. Und auf der anderen Seite bei Köln ist für mich der Gamechanger Anderson. Er ist zwar in den Managerspielen sehr teuer, aber auf dem Feld ist er der wichtig ist. Warum? Weil Köln kreiert die Chancen, aber sie machen sie halt dann am Ende des Tages nicht wirklich rein. Wenn man einzelne Stats rausheben will, ist Union Berlin kreiert sehr viele Großchancen, 2,86, um genau zu sein, macht sehr wenige Fouls, was typisch für Top-Teams eigentlich ist. Also ist vielleicht Union schon ein Top-Team. Und Köln ist eigentlich nur auffällig bei ihren Pressing-Aktionen. Also weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, welche Spieler ich da rausheben soll bei Köln. Wie geht's euch damit?
Für mich ist das Spiel ganz interessant, so an dem Sinnbild Anderson festzumachen, weil der spielt ja sozusagen gegen seine alte Vergangenheit sozusagen, oder Union spielt gegen die alte Vergangenheit, weil letzte Saison, du hast das jetzt schon so ein bisschen rausgearbeitet, ziemlich gut, dass bei Köln jetzt die Spielanlage, die ja auch relativ simpel erscheint und das ist auch so, durch Anderson einfach begründet, weil der ist einfach der Fixpunkt da vorne drin. Der wird halt angespielt, das muss ja auch genutzt werden. Und genau das hat Union letztes Jahr ja eigentlich auch gemacht. Und die haben sich jetzt ein bisschen breiter aufgestellt. Die kommen, wie du es gesagt hast, auch sehr, sehr variabel über verschiedene Positionen. Und ich habe so die Analogie so ein bisschen rausgestellt. Hey, da ist eine Klausur irgendwie am Wochenende, nächste Woche, und du musst lernen. Und Köln hat, es gibt 5 Fragen und du weißt, es kommen diese 5 Fragen ungefähr dran. Du hast aber als Kölner dann nur Zeit, nur eine vorzubereiten. Und dann muss diese Frage auch drankommen natürlich. Also sehr, sehr simpel in der Spielanlage ist Köln. Und bei Union, die sind jetzt mittlerweile schon so gut präpariert, dass die sozusagen 4 der 5 Fragen top vorbereitet haben. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit für Erfolg in dem Spiel für Union einfach viel, viel größer. Mhm. Du hast die Chancen schon angesprochen, die jetzt mittlerweile kreiert werden. Kruse ist da ein sehr, sehr zentraler Punkt natürlich. Ich habe noch so ein bisschen Andrich im Blick. Der ist da so der heimliche Boss im Mittelfeld. Ich habe so ein Stat bei mir bei Liga Insider so ein bisschen gebastelt aus, hey, welche Spieler haben sehr, sehr großen Spielanteil im Passspiel und welche kreieren gleichzeitig dann auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, die spielen den vorletzten Pass oder den letzten Pass, bevor dann was ganz Gefährliches passiert. Und da ist Andrich ist in den Top 10 mit dabei. Der hat sehr, sehr viele Spielanteile, macht sehr, sehr schlaue Pässe, also so Pass-IQ nenne ich das bei mir. Und auf den sollte man mal ein Auge haben, weil es kann nämlich sein, dass Gisdol, wir haben es gerade so schon ein bisschen anklingen lassen, dass der sehr, sehr reaktiv immer ist auf den Gegner. Und wenn er nicht ganz doof ist, dann weiß der, okay, ich muss Kruse irgendwie aus dem Spiel nehmen. Kruse ist so schlau, dass er das auch noch umspielen kann. Aber so ein bisschen die zweite Reihe habe ich in diesem Spiel im Blick mit Andrich. Ich will mal genau beobachten, was der so macht, also wie dominant der auftritt. Und den hatte ich irgendwie vor der Saison gar nicht so auf dem Zettel, aber deswegen will ich mir in dem Spiel, das wird ja auch das Sonntag, glaube ich, die letzte Partie ist das, will ich mal mir Andrich ganz genau angucken. Also da bin ich ganz gespannt.
Ja, das waren doch zwei Top-Analysen von euch. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rüber zum nächsten Spiel. Gladbach gegen Augsburg, auch eine recht spannende Begegnung. Ich habe da auch wieder einen kleinen Matchfact rausgesucht, nämlich seit Mai hat Borussia Mönchengladbach kein Spiel mehr zu Hause verloren. Was ich ganz spannend fand, weil als ich den Fact rausgesucht habe und das gelesen habe, habe ich das erstmal gar nicht richtig glauben können. War ja so ein bisschen auch das Gerücht kursiert, dass seit Corona durch die fehlenden Zuschauer auch ja so ein bisschen der Heimvorteil wegbricht und dass nicht mehr so Spiele, nicht mehr so viele Spiele zu Hause gewonnen werden. Wo ich dann auch noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe recherchiert habe, da, also jetzt ein bisschen off-topic, aber ich wollte es mal kurz reinbringen, da hat nämlich die Deutsche Sporthochschule in Köln 10.000 Spiele analysiert, 1.000 Geisterspiele neben 9.000 Spiele mit Fans sich rausgesucht und festgestellt, dass das halt gar nicht der Fall ist. Also, dass Corona in der Hinsicht, was diesen Heimvorteil angeht, gar nicht groß signifikant sich was verändert hat, sondern dass es eher so ist, dass die Heimmannschaft, also das sind die zwei Sachen, die herausgefunden wurden, dass die Heimmannschaft weniger Torschüsse abgibt als noch vor Corona und dass das Auswärtsteam weniger vernachlässigt wird, systematisch Vernachlässigung wird das genannt, vom Schiedsrichter. Dass also im Normalfall diese Heimfans halt den Schiedsrichter so beeinflussen, dass die Auswärtsmannschaft mehr gelbe Karten und mehr Fouls und rote Karten insgesamt zieht. Und dass das halt ein bisschen zurückgegangen sind. Aber dass das so die einzigen Unterschiede sind, was diesen Heimvorteil in Corona-Zeiten angeht. Aber um jetzt ein bisschen wieder zurückzukommen, was sind denn die Gamechanger in der Partie für euch?
Das darfst du jetzt erstmal beantworten.
Der eine ist auf jeden Fall raus.
Also Player ist raus, genau. Und Hofmann ist auch raus. Das ist ein ganz wichtiger Part bei Gladbach. Und
Jetzt muss ich liefern. Okay. Ja, ich habe mir gar witzigerweise habe ich mir gar keinen Gladbacher rausgesucht.
Der alte Trick. Finde ich aber auch mega schwer. Du hast es eigentlich richtig beantwortet, weil es eigentlich gar nicht geht. Ich glaube, dieses Spiel Gladbach gegen Augsburg haben wir schon gesehen, nämlich mit RB gegen Augsburg. Das wird so eine ähnliche Partie sein und RB hat sich da auch relativ schwer getan, weil wir wissen, Augsburg mag diese Rolle, irgendwie hinten drin zu stehen und die Räume eng zu machen. Und jetzt fehlt bei Gladbach auf jeden Fall Hofmann, der ein ganz wichtiger Part ist in diesen Zwischenräumen. Und Plea jetzt noch, um diesen Unterschied vorne dann zu machen, aber Embolo ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Dann gibt es halt Stindl, Neuhaus. Ja, okay. Aber ich glaube, das wird eine ganz zähe Angelegenheit. Und Gladbach hat auch zum Beispiel gegen Union oder gegen Wolfsburg und teilweise auch gegen Mainz, aber das war ja so eine Art B-Elf erstmal, richtige Probleme gehabt gegen diese tiefstehenden Gegner. Und da jetzt, also ich glaube, es wird einfach darauf hinauslaufen, dass ein Spieler irgendwie wirklich den Unterschied macht und du kannst eigentlich nicht sagen, wer es sein wird. Also das ist so mein Gefühl zu dem Spiel und du wirst halt relativ viel Ballkontrolle haben bei Gladbach. Das heißt, Spieler, die halt sehr passdominant sind und sehr viel Ballaktionen haben, werden hier im Vordergrund stehen. Und dann musst du einfach gucken, hey, wer wird sich hier hervortun? Und das ist einfach ganz schwer, das zu prophezeien.
Also bei mir wäre es jetzt intuitiv gewesen, Stindl, wenn Stindl spielt, weil das sind so für mich so diese Stindl-Games. Aber da habe ich jetzt auch nicht die wahnsinnigen Stats, um das irgendwie großartig zu untermauern. Ich könnte mir einfach vorstellen, es wird einen Elfmeter geben für die Gladbacher, weil sie Situationen dann im Strafraum provozieren. Aber das ist wirklich alles kompletter Spekulatius. In einem Spiel, wo ich sage, wo es ein bisschen klarer für mich ist, wer die Gamechanger sind, ist Schalke gegen Wolfsburg. Auf Schalker Seite immer noch für mich, und das ist jetzt, glaube ich, der dritte Spieltag in einer Reihe, ist Salif Sané. Stabile Defensive ist bei Schalke Name of the Game. Jetzt haben sie dieses Unentschieden gegen Mainz gehabt, was so ein bisschen das Covades-Spiel war, wo man danach nicht wusste, wo stehen die jetzt eigentlich, weil es war halt dann irgendwie irgendwo ausgeglichen. Auf der anderen Seite hatten die Schalker meiner Meinung nach ein bisschen recht, dass da einige Situationen gegen sie gepfiffen wurde. Also Konsti, du hast jetzt da gerade Schiedsrichterentscheidung angesprochen. In dem Fall war es ein leeres Stadion. Und der Schiedsrichter hat quasi gegen Schalke gepfiffen in einem leeren Mainzer Stadion. Auf der anderen Seite jetzt bei Wolfsburg ist für mich eine Riesenfrage. Da kommen jetzt einige wieder zurück. Guirbougui ist wieder zurück. Wird er auf der 6 spielen oder rutscht er in die Innenverteidigung? Wer rutscht aus der Innenverteidigung raus? Ich glaube, es wird Brooks sein und nicht Maxence Lacran, sondern wirklich Brooks. Also dass Guirbougui den linken Innenverteidiger macht. Lasst mich da aber auch gerne irgendeines Besseren belehren, wenn ihr da irgendwelche Informationen habt. Ansonsten glaube ich, dass die Außenverteidiger von Wolfsburg sehr wichtig werden im Spiel. VfB gegen Schalke hatte ich noch im Kopf, dass auf der linken Seite Borna Sosa eben Ludewig ganz schwindelig gemacht hat und sehr häufig den Raum hinter Ludewig, der offen war, bespielt hat. Auf der anderen, also das wäre dann eher die Rossignon-Seite für Rossignon. Auf der anderen Seite spielt aber der stärkere Spieler, nämlich Riedle Baku, und der könnte auch eben den Raum hinter Oczipka nutzen, wenn ein guter Nastasic vielleicht jetzt nicht irgendwie den besten Tag hat oder so und da für einiges, für ein bisschen Störung, Ärger, gute Aktionen sorgen, die dann vielleicht von Weghorst verwertet werden.
Ich finde es ganz cool, was du gesagt hast mit der linken Seite von Wolfsburg, die du im Fokus hast. Und habe ich auch, und zwar da besonders Brekalo in dem Fall. Weil ich habe auch das Stuttgart-Spiel noch besonders im Blick. Und da weiß ich, ich weiß nicht, wie sich Schalke jetzt entwickelt hat. Das kann ja auch sein, dass die jetzt 2 Wochen richtig gut gearbeitet haben. Die werden ja auch ihre Schritte nach vorne machen. Aber was da einfach ganz klar war, ist, dass die sehr viel Raum im Mittelfeld gelassen haben und dann mit Speed konnte man auf die Abwehr zulaufen sozusagen. Und Brekalo ist der Spieler bei Wolfsburg, der wirklich den Unterschied macht. Also auch im Dribbling, in den Torvorbereitungen, auch im Abschluss. Und Ludewig ist noch neu in dem ganzen Konzept. Und ich glaube, über diese Seite wird was gehen. Und ich habe so ein bisschen Schlager im Blick. Weil Schlager ist ein richtig schlauer Umschaltspieler. Das habe ich in den letzten Spielen bei Wolfsburg. Ich hatte den letzte Saison, ich habe da von dem ein paar Sachen gehört im Vorhinein. Und da wurde mir gesagt, hey, der ist richtig gut und richtig stark. Und der hat es aber letzte Saison nicht so wirklich auf den Platz gebracht. Und der scheint gerade so ein bisschen zu kommen. Und ich weiß, dass der relativ schlau ist und relativ schnell ist in seinen Entscheidungen. Und wenn Schalke eben diese Kette so früh setzt und dann nicht so wirklich Zugriff hat im Spiel nach vorne und dann geht's schnell in die andere Richtung, im Rücken von den Mittelfeldspielern dann. Da kann Schlager dann ein ganz interessanter Part sein, aber eigentlich mehr so spieltaktisch nur, weil Manager muss man dann gucken, wie sich das niederschlägt. Da würde ich dann eher auf Brekalo gehen.
Ich finde das total spannend, dass du jetzt gerade das Zentrum nochmal hervorgehoben hast, weil das war das, wo ich mich jetzt so komplett drauf fokussiert habe in diesem Matchup, weil da entscheidet für mich, deswegen habe ich auch zum Beispiel Maxi Arnold jetzt als Gamechanger rausgesucht, ist ja so ein bisschen der Gegenpart von Schlager, das geht ja in eine ähnliche Richtung, weil ich musste halt noch total, das ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen weit hergeholt, aber so ein bisschen an das 8-0 von den Bayern im ersten Spiel denken, wo Schalke es halt gar nicht hinbekommen hat, das Zentrum zuzumachen und habe irgendwie das Gefühl, dass Maxi Arnold so ein Kimmich-Light in dem Spiel sein könnte. Da muss ich immer wieder an diesen Pass von Kimmich denken, wo er diesen Ball diagonal wirklich so komplett über das halbe Spielfeld jagt und einen perfekten Pass, glaube ich, auf Sané spielt und der macht das Tor. Und genau die gleiche Vorstellung habe ich so ein bisschen Arnold auf Steffen und Brekalo. Gerade das Tempo, Svenno, was du auch angesprochen hast, von Brekalo aufs Tor zu. Da sehe ich einfach total das Potenzial, gerade weil ich auch die Schwächen bei Schalke immer noch im Zentrum sehe, mit Mascarell als einzigen Sechser. Also der so richtig diese defensive Rolle einnehmen kann, glaube ich, dass da auch sehr viel übers Zentrum gehen kann.
Ich finde es ziemlich cool, dass du das auch so aufgreifst und dann wieder so einen Gegenpart irgendwie rausgesucht hast. Das gibt mir auch dann, weil wir bereiten das ja irgendwie so ein bisschen unabhängig voneinander vor. Und genau. Ist irgendwie cool, wenn du dann sagst, hey, ich habe das da auch gesehen und da könnte was gehen. Und dann auch in Verbindung mit Spezi gerade über die linke Seite da habe ich jetzt zum Beispiel echt, manchmal fischt man ja so ein bisschen im Trüben, da denkt man, ja, okay, weiß nicht, ob das wirklich dann so zutreffend wird, aber dann kommen wir drei so zusammen und haben so ähnliche Ansätze, finde ich ganz spannend.
Ja, man muss einfach allgemein sagen, Wolfsburg ist einfach eine spannende Mannschaft, weil so viele Spieler, also auch wenn man das über einen längeren Zeitraum beobachtet, Wolfsburg hat immer gefühlt die richtigen Spieler gekauft, aber dann nicht richtig integriert. An was das lag, ist keine Ahnung. Man kann es dem Ganzen, rechnen wir es einfach mal dem ganzen Verein zu, dass wir keinen Finger deuten auf einzelne Personen machen. Aber wenn man die Spieler jetzt beobachtet, also Osimhen, der ist einfach einer der teuersten Transfers diesen Sommer gewesen, zu Neapel gewechselt, den hatte Wolfsburg. Dann Di Mata, der ist danach einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ob er Torschützenkönig war in Belgien, aber unter den Top 3, nachdem er dann wieder zurückgegangen ist, also Landry, Di Mata. Und dann hatten sie ja noch ein paar andere Sachen, Basor, erinnere ich mich und so, die danach alle ein bisschen mehr Erfolg hatten als bei Wolfsburg. Jetzt gerade hat man Spieler geholt, die auch wieder sehr viel Potenzial haben, aber sie kommen langsam, also sie finden langsam im Team statt. Jetzt Riedle Baku ist ein Soforteinschlag so, aber Maxence Lacroix findet statt, der in den Jugendmannschaften von Frankreich eben auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Und Xaver Schlager, das muss man jetzt ganz kurz einmal beleuchten, Xaver Schlager gehört zu der Gruppe Samaseku, Haidara und Wolf. Und diese vier haben damals das Mittelfeld gebildet, jeweils offensiv und defensiv, bei RB Salzburg. Und unter Marco Rose übrigens, also unter dem jetzigen Trainer von Gladbach. Und diese vier Spieler haben sehr, sehr gut verstanden, wie der moderne Fußball zu funktionieren hat. Und Xaver Schlager war eigentlich zusammen mit Samaseko so der Hauptballgewinner. Also das sind Spieler, die diese Umschaltsituation von Ballbesitz auf Ballverlust und Ballverlust auf Ballgewinn unglaublich schnell umschalten können. Also das sind sehr, sehr wichtige Spieler. Du hast sie vorhin taktisch angesprochen. Und ich habe mir auch, also jetzt sage ich sehr ganz offiziell, dass dieses komische Gepusche da jetzt irgendwie nicht mehr so viel Gewicht hat. Ich habe mir Xaver Schlager geholt. ich weiß aber selber noch nicht und mache so ein bisschen den Deckel drauf auch wieder, wie sich das eben managertechnisch ausspielt. Ich weiß aber, dass fußballtechnisch Xaver Schlager ein unglaublich wichtiger Typ für diese Mannschaft werden könnte.
Genau, da ist halt Gila Vogie, den du am Anfang angerissen hast, der wird auch eventuell im defensiven Mittelfeld ja spielen, das will er ja eigentlich auch. Und Brooks wird jetzt auch gelobt. Manchmal ist nun Lob ja ein versteckter Hinweis dafür, dass du bald rausfliegst, aber
genau, ich wollte es gerade sagen. Also normalerweise läuft das so, du lobst den Spieler.
Genau, dann. Das weiß man nicht. Aber Gila Vogie will eigentlich ins Mittelfeld und Arnold ist ja nicht wegzudenken und muss mal gucken, wie der Platz dann da ist für Schlager. Aber ich will den echt auch jetzt weiter beobachten. Also der hat mich positiv überrascht die letzte Zeit.
Finde ich auch super spannend. Ja, ich sehe halt das Problem bei Schlager immer, dass der zu ähnlich zu Arnold ist. Also wo ich gerade von diesen Aufbau geredet hat oder diese Umschaltmomente, das ist halt das, was Arnold halt auch extrem gut kann. Deswegen einen defensiven Part mit Gia Vogie neben Arnold stehen zu haben, ist halt eine viel bessere Ergänzung als Schlager. Also kommt natürlich ein bisschen auch auf die Gegner an.
Schlager spielt echt vertikaler. Und Arnold ist der eher beruhigt und so ein bisschen mehr die Kontrolle auf dem Spiel hat. Aber Schlager, deswegen wird er auch für Manager, keine Ahnung, der wird sehr viel riskante Pässe auch spielen und dann kommen auch viele nicht an. Und das kommt natürlich bei Managern dann nicht gut. Aber der kann den Unterschied machen halt auf dem taktischen Feld sozusagen. Und ich glaube, ich würde lieber Schlager mit Arnold sehen als Gila Vogie mit Arnold. Aber finde ich ganz spannend, dass du da...
Gegen Schalke würde ich dir zustimmen, ja, aber gegen andere Gegner.
Okay, halt ja, okay, da, gegnerabhängig, klar. Wenn du ein bisschen defensiver sein musst, dann...
Ich sehe schon, da ist so viel Fleisch am Stecken, so viel Fleisch zur Diskussion am Stecken. Beim nächsten Matchup Leverkusen gegen Bielefeld, finde ich, gibt es eine ähnliche Diskussion, nämlich die hat was mit fußballtaktischen Beweggründen und wie sich das dann eben ausschlägt für Manager mit Alario und Schick zu tun. Die Frage ist jetzt, ob Schick überhaupt schon topfit ist und dann wirklich die 1-zu-1-Alternative ist, aber es gibt ja weiter diese Problematik, was machen Schick-Besitzer irgendwie mit Patrick Schick und was machen die Alario-Besitzer, die so ein bisschen unerwartet zu sehr viel Glück gekommen sind, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch erwartet, keine Ahnung. Und vor allem jetzt gegen Bielefeld, das ist eigentlich für mich ein klassisches Lucas Alario-Spiel. Deswegen hätte ich ihn auch als Gamechanger eingeordnet. So. Ich weiß aber, es wird eine harte Meinung von Svenno kommen, weil er vielleicht gar nicht so viele Spielanteile haben wird. Ich bin gespannt.
Nee. Ich finde es gut. Alario gegen Bielefeld ist nicht falsch. Wir müssen gucken, ob Bielefeld mit einer Dreierkette hinten kommt und dann ein bisschen weniger Raum ist. Aber im Endeffekt ist es doch völlig egal, weil Alario im Strafraum, ich glaube, es ist der beste Bundesligaspieler im Strafraum. Also da kannst du einfach nichts machen. Und deswegen
0,47 Tore pro Spiel sind es, glaube ich, oder sowas. Also wirklich absurd.
Ja, und also. Was über Schick gesagt wird, war ganz klar, der muss noch wirklich Aufbau betreiben, in seinem Körperaufbau irgendwie. Das ist irgendwie, scheint er irgendwie muskuläre Defizite irgendwo zu haben. Und deswegen ist der auch häufig verletzt. Deswegen hat Bosch auch schon gesagt, wenn ich jetzt Schick jede Partie spielen lassen würde, wäre der in 2 Wochen wieder verletzt. Das deutet also ganz klar auf so eine Art Timeshare hin, dass mal der spielen wird, mal der spielen wird. Und dann ist es halt am Manager, da das Gefühl zu haben, hey, okay, heute ist der dran, dann setze ich ihn und sonst setze ich lieber meine Alternative, weil mein Spieler dann halt eher nicht spielen wird. Das wird ganz spannend, weil du hast mich auch komplett überzeugt, beziehungsweise Bosch, das ist ja auch bekannt, dass der von seinem System nicht weggehen wird und da ist im Endeffekt nur Platz für einen. Finde ich ganz spannend, wie du die Rollen da verteilt hast, nämlich das Schick eher ins Konzept passen würde, deiner Meinung nach. Bosch hat aber das Spiel so ein bisschen angepasst, auch gegen den Ball, weil Alario hat halt keinen Bock, gegen den Ball so viel zu arbeiten in der vordersten Linie. Und dann kommt dann immer ganz oft Amiri von hinten und macht die erste Pressinglinie, damit sich Alario so ein bisschen ausruhen kann, damit er halt sozusagen die Konzentration im Strafraum ein bisschen bewahren kann.
Stimme ich dir vollkommen zu. Also da habe ich nämlich auch in den Euroleague-Spielen und auch in der Bundesliga mal drauf geachtet, dass Leverkusen gegen den Ball in einem 4-4-2 steht, dass Amiri wirklich auf einer Linie genau. mit Alario ist, genau aus dem Grund, dass du halt den ballführenden Spieler ein bisschen mehr unter Druck setzen möchtest. Ich hatte eher auch wieder so ein bisschen, habe mich wieder auf das Zentrum fokussiert bei der Partie. Deswegen bin ich aus taktischer Sicht da ein bisschen in eine andere Richtung gegangen zu euren Ansätzen, weil ich finde, klar, Alario ist eine einfache Sache, den kann man als Gamechanger da rausholen. Ich wollte halt ein bisschen einen Schritt weiter gehen, weil ich gerade auch bei diesem Bielefeld-Spiel gegen Union Berlin gemerkt habe, wie krass Max Kruse Möglichkeiten im Zentrum hatte, weil das einfach katastrophal besetzt war mit Arne Meyer, der noch gar nicht weiß, was er da tun soll. Und deswegen ist für mich der Gamechanger in diesem Spiel Florian Wirtz, weil der so eine ähnliche Rolle einnehmen kann wie Max Kruse. Der kann tun und machen, was er da möchte. Und hat Svenno es ja auch schon mal vor ein paar Wochen angesprochen, dass das Aufbauspiel von Leverkusen, wenn sie selber den Ball haben, sehr zentrumsorientiert ist und die Außen noch gar nicht so stark sind, wie ich das vielleicht vor 2-3 Wochen noch so betitelt habe. Deswegen ist das für mich eher der Kandidat. Aber generell würde ich bei Leverkusen fast jeden Spieler also nicht als Gamechanger, aber mit guten Gewissen aufstellen können, weil auf der anderen Seite Bielefeld ist das einzige Team, was noch kein Tor in der ersten Hälfte geschossen hat und generell auch noch total wenig Tore geschossen hat, dass man auch gerade mit dieser defensiven Stärke, die Bosch in dieser Saison mit Leverkusen irgendwie erreicht hat, wie er das auch immer geschafft hat, weil sonst war ja Leverkusen immer genau das Gegenteil, kannst du auch jeden aus der Abwehr ohne schlechtes Gewissen aufstellen. Weil du weißt, dass Bielefeld einfach wenig Tore machen wird und Leverkusen gut aufgestellt ist.
Genau, ich habe da besonders Lars Bender im Blick auf der einen Seite und dann Sinkgraven ja. oder Wendell auf der anderen, weil die werden einfach sehr, sehr hoch stehen. Und da hat uns der User Lennart oder FKK irgendwas, FKK Strand, glaube ich, heißt der, hat uns letzte
FKK
Woche
Strand, ja.
genau, hat uns eine coole Aufgabe gegeben bezüglich, hey, was ist, wenn eine hochstehende gegen eine tiefstehende Mannschaft spielt, wer hat dann die größten Vorteile, sind es eher die Innenverteidiger oder die Außenverteidiger, und das sind klar die Außenverteidiger, und Lars ist relativ günstig bei Spitch, der muss halt natürlich das Spiel durchhalten, Sinkgraven ist mit 5,5 auch richtig günstig, also wenn der spielt, Wendell mit 12,5, da müsste man dann gucken, aber die werden relativ viele Spielanteile haben und dann sich die Pässe da geben auf den Seiten, da muss dann nicht mal viel passieren und dann holen sie sich die fetten Spitch-Punkte ab, also darauf würde ich mich konzentrieren, und ich habe das auch festgemacht, dass Leverkusen halt eher übers Zentrum kommt, die haben aber dann trotzdem, sind in den Top 3 bei den Flanken in der Liga, und Pieper ist die Nummer 1 in den die Nummer 2 ist er, bei den geklärten Bällen, und das könnte eine interessante Kombo sein, also Pieper könnte da gut abräumen, und ich habe auch so ein bisschen Nilsson im Blick, da muss man halt gucken, ob er überhaupt spielt, aber ich habe das, wir haben das starke Gefühl bei Liga Insider in der VA, in der voraussichtlichen Aufstellung, dass Nilsson entweder in der Dreierkette oder halt sogar Van der Horn dann verdrängt, also da müsste man dann mal gucken.
Ja, spannend. Also das Matchup habe ich mir auch genau angeguckt. Es ist nicht so klar, wie es auf den ersten Moment vielleicht ausschaut, weil einfach Leverkusen nicht mehr versucht, so dominant nach vorne zu spielen, wie sie es davor mal getan haben, weil halt dieses Bosch-System sehr anfällig ist, dann ausgekontert zu werden. Deswegen erwarte ich, also es ist einfach spannend, da weiter zu beobachten, was es ist, weil Leverkusen ist so ein bisschen Overperformer, also die stehen in der Tabelle über dem, wo sie eigentlich stehen sollten, wenn man sie nur offensiv betrachtet. Zum Beispiel Gladbach könnte da eigentlich weiter oben stehen. Mhm. Ein weiteres Matchup, wo sich jetzt meiner Meinung nach entscheidet auch, also du hast es ja letzten Spieltag schon ausgerufen, für mich ist es Stuttgart gegen Hoffenheim. Jetzt ist Hoffenheim, ich sage jetzt als Stuttgart-Fan, mich freut es dafür, dass halt Stuttgart eine höhere Chance hat. Mich freut es jetzt nicht, dass die alle mit Corona da zurückkommen. Aber generell für den so neutralen Fan Stuttgart gegen Hoffenheim, glaube ich, wird ein spannendes Spiel werden, weil beide haben eigentlich eine nach vorne gerichtete Spielauslage, wollen eigentlich Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte dominieren, viel mit kurzen Pässen zu arbeiten und dann aber auch, wenn es halt eben, wenn man tief schicken kann, dass man eben tief schickt. Deswegen glaube ich, also erstmal einfach so prinzipiell, schaut euch dieses Spiel an, wenn ihr könnt. Da werdet ihr werdet ihr nach meinem Achten nicht enttäuscht werden, Fußball-Zuschauer technisch. So. welche Spieler werden wichtig werden. Endo wird einfach bei Stuttgart eine wichtige Rolle einnehmen. Aber dann vor allem auch die Schienenspieler links und rechts. Jetzt ist Sosa irgendwie einfach als Vorsichtsmaßnahme mal in die Isolation gesteckt worden, weil zurückgekommen, U21 Kroatien. Wo man sich auch immer die Frage stellen muss, warum müssen jetzt auch noch diese Spiele stattfinden? Aber okay, lassen wir das mal, das ist ein Thema für sich. Und Borna Sosa wurde jetzt als Vorsichtsmaßnahme irgendwo isoliert. So, jetzt könnte es halt sein, am Anfang hatte ich gedacht, dass die eigentliche Entscheidung zwischen Koulibaly und Silas Wamagituka fällt. Jetzt könnte es eher sein, dass Koulibaly halt eben für Sosa reinkommt, falls Sosa
genau, wir haben die gestern auch noch geswitcht, als wir die VA-Vorbereitung gemacht haben. Okay. Wir hatten nämlich Koulibaly erst hinter Silas. Und jetzt haben wir ihn nämlich genau aus dem Grund, wie du es gesagt hast, hinter Sosa gezogen, genau.
Das wäre auch genau richtig, meiner Meinung nach. Ich hätte eher Sosa auf jeden Fall, genau so wie ihr das auch dann gesehen habt, als auf jeden Fall gesehen und Silas eher als Wackelkandidaten. Dann gibt es eine weitere Frage, die Davi und Klimowitz, jetzt kann man sich die Aufstellung einfach angucken am Samstag. Was ich nur sagen will, ist, dass für alle Davi-Besitzer da draußen tut mir echt wahnsinnig leid, aber für mich ist es gerade echt eine Sell-Empfehlung, also dass ihr ihn verkauft, eine Verkaufsempfehlung. Weil einfach Klimowitz jetzt wahrscheinlich auch, also gegen Hoffenheim, keine Ahnung, kann auch sein, dass Davi spielt, aber eigentlich müsste wieder Klimowitz spielen, weil er eigentlich diese tiefen Läufe einfach mehr drauf hat. Und wir zum Beispiel gegen Mainz hat er einfach ein, zwei solche Dinger dann einfach sehr gut zu Ende gespielt. Deswegen glaube ich, dass er da irgendwie zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite bei Hoffenheim hätte ich eigentlich auf Adamian, wäre ein geiler Stil gewesen, vor allem irgendwie bei Kickbase und Comunio. Jetzt hat er Corona, also wieder nicht. Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Da wäre ich noch gespannt, was ihr zu dem Matchup so erwähnen könntet.
Ich hätte da, so wie du, auch die Schiene im Blick gehabt. Und zwar ein besonderes Duell, nämlich Silas gegen Session. Die sollten sich da auf dieser Seite treffen. Und ich hatte ja irgendwie Silas, zu Beginn der Saison ist er mir relativ, der ist mir sehr positiv eigentlich aufgefallen. Der hat richtig gute Richtungsänderungen drauf gehabt und hat dem Spiel so ein bisschen den Stempel aufgedrückt. Jetzt ist er in den letzten Spielen so ein bisschen runter mit der Leistung. Und jetzt hat er aber eigentlich ein richtig gutes Matchup. Du hast es ja auch genauso schon angesprochen. Und hat auch dazu noch einen richtig guten Gegner eigentlich mit Session. Ich glaube, der sollte ihn kassieren. Und ich will jetzt was von Silas sehen. Also der ist jetzt gerade für mich so auf dem Sprung, dass ich sage, okay, verkaufe ich den jetzt, weil ich einfach nicht mehr an ihn glaube. Jetzt das Programm wird ja auch nicht einfacher für Stuttgart. Oder baue ich auf den auch für die ganze Saison mehr oder weniger. Und ich will jetzt sehen, dass er einfach den Gegner dominiert. Das heißt, ich will sehen, dass er sich in Dribblings traut und ich will am Ende sehen, dass er eine positive Zweikampfbilanz hat gegen Session. Ich glaube, das muss er schaffen und sollte er schaffen. Und dann will ich, dass er mindestens an zwei Torabschlüssen beteiligt ist direkt. Also ich will sehen jetzt, dass Silas sozusagen es wirklich will. Und ich glaube, er hat ein perfektes Matchup gegen das Team, gegen den Spieler. Und deswegen fokussiere ich mich da ganz klar auf Silas in diesem Spiel.
Ein perfektes Matchup für, für die Bayern ist dieses Wochenende auch Werder Bremen, um mal den Übergang zu schaffen. Zu
ganz
der
elegant,
Begegnung. Ja. Ja, da habe ich mich nämlich ein bisschen tiefer mit befasst und so ein
Was
bisschen.
Was soll ich mit Füllkrug machen? Ich habe ihn gerade gekauft.
Du hast ihn gekauft?
In den Müll. Ja. Guck dir die Gegner von Werder an und dann lass es einfach. Lass es weg.
Ja, für das Wochenende jetzt wirklich noch ärgerlich. Zu allem anderen habe ich ja vor zwei Wochen schon meine Meinung zugesagt. Ich habe mich aber auf das Spiel fokussiert, weil ich ganz spannend finde, wie Bayern mit diesem übertriebenen Ballbesitz, den sie haben werden. Also ich glaube, es wird ein richtig heftiges Spiel, was Ballbesitz angeht. Weil wenn man sich das Spiel schon von Frankfurt gegen Bremen angeschaut hat, dann weiß man, wie sehr Bremen nicht den Ball haben möchte. Deswegen ist das auch so ein bisschen der Schlüssel in dem Spiel, was Bayern mit dem Ballbesitz machen wird.
Sei denn, du spielst gegen Gisdol, ne? Also vielleicht macht Hansi Flick ja auch die Supertaktik und ja, gibt Werder den Ball.
Ja, ja. Ja, zumindest, weil Spezi ist ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen mit dem Taktik-ABC angefangen hat, möchte ich das jetzt diese Woche ein bisschen fortführen und so ein bisschen auf die taktische Ebene eingehen, was den Ballbesitz angeht. Weil ich finde Ballbesitz immer eine ganz spannende Sache, auch weil da so ein Spannungsfeld entsteht. Auf der einen Seite willst du ja durch deinen Ballbesitz vor das Tor gelangen und auf der anderen Seite kann Ballbesitz ja auch eine defensive Funktion haben, nämlich dass du, wenn du den Ball in den eigenen Reihen hast, ja auch den Gegner keine Möglichkeit bietest, selbst ein Tor zu machen.
Siehe Spanien gegen Deutschland zum Beispiel, ja.
Genau. Und da so ein bisschen auf die taktische Ebene, was so die Prinzipien des Ballbesitzes sind. Einmal die Bayern oder die angreifende Mannschaft muss halt das ein Prinzip versuchen, Dreiecke zu bilden und nicht in einer Linie zueinander zu stehen, dass du halt, weil du sonst Spieler in Deckungsschatten hast und nicht weißt, wie du sie genau anspielen sollst. Und das ist gerade gegen eine Bremer Mannschaft, die halt sehr kompakt steht. Das haben sie diese Saison wirklich öfter auch mal sehr gut gemacht. Das ist halt extrem wichtig, dass man diese Anspielmöglichkeiten hat. Das nächste Prinzip ist, die Bayern müssen Tiefe erzeugen. Also du musst mit einem Pass es schaffen, möglichst die Abwehr auszuhebeln, was bei Bremen jetzt auch nicht so das Problem ist, weil das Bremer Spiel immer von individuellen Fehlern geprägt ist und immer mal jemand falsch steht, sei es jetzt Moisander, Friedel hat das auch schon gezeigt. Und genau das sind diese Pässe, die bei den Bayern extrem gut gespielt können. Also gerade so ein Müller zum Beispiel kann diese Pässe extrem gut spielen oder sie kommen sogar noch eine Linie dahinter aus der Verteidigung. Und dann ein weiterer extrem wichtiger Punkt bei Ballbesitz ist, das Zentrum richtig zu besetzen. Weil der Spieler im Zentrum hat direkte Verbindung zu, im Bayern-System, im 4-2-3-1 sind es halt 5 Spieler, die um ihn rumstehen. Und dadurch macht dieser Zentrumspieler das Spiel total unberechenbar, weil du so viele Anspielmöglichkeiten hast, dass du als verteidigende Mannschaft eigentlich nie weißt, welchen Spieler du wie oder wie du den Raum verteidigen sollst, damit der Zentrumsspieler halt nicht den Ball spielen kann. Und eine Sache ist auch noch, dass häufig die gegnerische Mannschaft oder die verteidigende Mannschaft versucht, das Spiel, wenn die andere Mannschaft den Ball hat, den Ball auf außen zu lenken, weil da kannst du den ballführenden Spieler isolieren und dadurch versuchen, den Ball zu erobern. Dadurch wird das Zentrum aber auch wieder total wichtig, weil du als Außenspieler die Anspielmöglichkeit im Zentrum brauchst. Und aus den Gründen, aus diesen Prinzipien des Ballbesitzes auch, sehe ich halt jetzt am Wochenende total den Gamechanger, auch wenn das vielleicht bei den Bayern etwas langweilig ist, aber Thomas Müller wird halt genau dieses Zentrum besetzen und diese Möglichkeiten haben, diese Pässe in die Tiefe zu spielen und glaube, dass der den Bayern extrem gut tun wird und Bayern und Bremen auch extrem wehtun kann. Mach's aber so ein bisschen davon abhängig, ob Martinez spielt oder Tolisso, was ja bisher noch nicht ganz klar ist. Sollte nämlich Tolisso spielen, glaube ich, dass Thomas Müller der Gamechanger ist. Und sollte Martinez spielen, glaube ich, dass Goretzka der Gamechanger wird, weil er ein bisschen offensiver agieren kann, als wenn Tolisso neben ihm spielt. Und das ist so ein bisschen, weil dann kann Martinez auch auf der 6 spielen und Bayern hat es in der letzten Saison auch häufig schon gemacht, dass sie dann nicht im 4-2-3-1 standen, sondern im 4-1-4-1, dass Goretzka auch eine offensivere Rolle eingenommen hat, wo er auch extrem stark ist. Und glaube, dass dann
wahrscheinlich noch Goretzka stärker,
noch stärker sein könnte. Ja. Und deswegen kommt das so ein bisschen darauf an, ob Tolisso oder Martinez spielt, ob einer von den beiden halt der Gamechanger sein wird. Das ist so ein bisschen meine Überlegung bei der Partie.
Also ich finde, sich übrigens zu 100% mit meiner Deck bezüglich, wer ist der Gamechanger, nämlich Müller oder Goretzka und wen mache ich dann zum Beispiel bei Spitch zum Kapitän, der nicht Lewandowski heißt, aber man sollte trotzdem wahrscheinlich auch auf Lewandowski gehen.
Ich wollte gerade sagen, ich mach Lewandowski, also sorry Leute, ich lasse mich da.
Das ist auch nicht falsch wahrscheinlich, aber so ein bisschen inhaltlich richtig gut erklärt auch mit Müller und Goretzka, weil diesen Raum, den einfach Kimmich besetzt, der will jetzt gefüllt sein und eigentlich kommt das aus so einem Tandem immer, nämlich aus Kimmich und Müller. Ich habe ja so ein bisschen diese Passanalyse letzte Woche gemacht und da sind Kimmich ist der in der Kombination mit den Spielanteilen und mit den intelligenten Pässen ist er die absolute Nummer 1 in der Liga und mit den intelligenten Pässen, dafür sorgt Müller. Und jetzt will ich wissen, ob Goretzka diesen Spielanteil Part sozusagen von Kimmich holt und Müller noch ein bisschen stärker auf diesen anderen Faktor oder wie sich das jetzt zwischen den beiden aufteilt. Ich bin da ganz gespannt. Ich mach's nicht davon abhängig, ob Tolisso oder Martinez spielen. Aber auch interessanter Take, dass es davon abhängig gemacht ist. Müssen wir mal beobachten.
Ein weiteres Team, wo man sich den Kopf zerbrechen kann, wer jetzt da der Gamechanger wird und wie die wichtigen Rollen im Mittelfeld verteilt werden, ist Leipzig. Ich habe mir das Spiel das Matchup gegen Frankfurt genauer angeschaut. Klarer Favorit, also wirklich glasklarer Favorit. In den Stats ist Leipzig, wenn man da rausarbeitet, Großchancen erarbeitet, da ist es irgendwo mit, ich glaube, Obwohl, da muss man noch sagen, dass Frankfurt mit über 3 Großchancen erarbeitet, sogar gar nicht so schlecht. Und Leipzig mit 2,71 war auch auf jeden Fall Top-Kategorie. Aber dann spätestens bei Großchancen zugelassen, sieht man, worauf Leipzig eben den Fokus setzt, nämlich nichts, also fast nichts mehr zuzulassen. Und das haben sie auch bisher sehr erfolgreich geschafft. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Frankfurt es nicht hinbekommen hat, ihre vielen Großchancen in Tore umzumünzen. Also sie haben auf jeden Fall ein Verwertungsproblem. Jetzt ist, um den Gamechanger zu benennen, bei Leipzig sollte es ja jetzt immer mehr im Verlauf der Saison Sabitzer werden. Und ich denke auch, das wird man immer mehr sehen. Ich glaube nur einfach nicht, dass es diese oder irgendwann mal, also man hat gegen Paris dann in dem Spiel hat man gesehen, dass er dann irgendwie auf der 6 mehr installiert werden sollte, aber wurde danach dann wieder auf die 8 gezogen. Oder in diese Zwischenräume, wo er dann auch so gefährlich ist und so torgefährlich ist. Also für alle Manager eher, würde ich sagen, Glück gehabt, weil ich glaube, auf der 6 würde er weniger Punkte produzieren als auf der 8. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil er eben torgefährlich ist. Auf der anderen Seite glaube ich, was sich immer mehr rauskristallisiert, und man hat auch im Spanien gegen Deutschland-Spiel gesehen, dass er mittlerweile in der Nationalmannschaft eine sehr wichtige Rolle einnimmt, ist Olmo. Also das Standing von Dani Olmo wird immer stärker, immer stärker. Und ich glaube auch, dass er bei Leipzig ein sehr hohes Standing hat. Und auf der anderen Seite jetzt gegen Frankfurt ist auf jeden Fall noch zu erwähnen, dass man Angelino jetzt nicht vergessen darf. Wenn er spielt, dann wird er auf jeden Fall eine sehr tragende Rolle im Leipziger Spiel einnehmen. Hat er ja schon auch bisher immer, aber ich glaube auch speziell in dem Spiel. Auf der anderen Seite bei Frankfurt bin ich super gespannt, wie sie sich jetzt hier gegen Leipzig schlagen werden, weil das ist so ein bisschen der Lackmustest für die ganze Mannschaft. Kostic ist back. Ich glaube einfach, man kann auch keine Wunderdinge von Kostic erwarten. Also das wäre einfach zu viel gefragt.
Wir ergänzen heute uns irgendwie in den Vorbereitungen heute irgendwie richtig geil. Angelino hast du rausgearbeitet, weil auf der rechten Seite bei Frankfurt ist halt so eine Vakanz mehr oder weniger. Kostic genau. Wird jetzt auf der einen Seite wieder gesetzt sein und jetzt ist man sich nicht sicher, ob Touré drin bleibt, der ja eigentlich logischer wäre gegen RB, oder ob Barkok schon reinkommt. Und viele sehen Barkok schon direkt drin, aber das kann ganz böse ausgehen dann im
das
Endeffekt.
Das wird ganz böse ausgehen.
Exakt.
Das,
ich wollte es direkt explizit sagen, dann sagen wir es auch einfach. Das wird böse enden. Und du hast so Lackmustest, das gefiel mir jetzt auch, was du gesagt hast, weil Frankfurt ist gegen Bayern 0-5 den Bach runtergegangen. Und jetzt will ich sehen, wie die sich weiterentwickelt haben jetzt in kurzer Zeit, weil das ist ja so ein ähnlicher Gegner mehr oder weniger mit RB. Und bei RB habe ich Upamecano herausgearbeitet, und zwar unabhängig davon, ob er spielt oder nicht. Und das war jetzt der dritte Punkt, der mir sehr gefallen hat bei dir, weil es irgendwie so in die Vorbereitung in meine Karten da gespielt hat, weil du hast es angesprochen, dass RB relativ stabil steht und ich mache das an Upamecano fest. Jetzt kann es aber sein, dass der nicht spielt und ich weiß, dass die SGE relativ schussfreudig ist und die kommen in viele Positionen und die erarbeiten sich dann schon auch die Chancen. Und jetzt will ich sehen, also wenn Upamecano spielt, hat er die beiden Angreifer und dann kann man da vielleicht noch zusätzlich, hat er die im Griff und kann sozusagen die neutralisieren. Oder aber, was ich noch eigentlich viel spannender finde, und obwohl ich Upamecano habe, würde ich eigentlich gerne sehen, was ist sein Standing, und das würde ich am liebsten ermitteln, indem ich gucke, was passiert, wenn er nicht spielt. Und dann kommen ja eventuell Orban kommt rein und Konaté und dann will ich und dann vielleicht Halstenberg dann auch noch im Zentrum und dann will ich echt mal gucken, ist RB so stabil, weil sie im Gesamtkonstrukt stabil sind, oder was ich so ein bisschen vermute, ist, dass Upamecano denen relativ viel Halt gibt, und da bin ich echt mal gespannt, was da passiert. Also für mich Upamecano Gamechanger, ob er spielt oder nicht.
So ein bisschen also spannend. Ich finde das Spiel, das ist so ein bisschen mein Spiel vom Wochenende, wo ich total Bock drauf habe. Weil
auf jeden Fall.
Das wird für mich nochmal so ein richtig wegweisendes Spiel, ob RB so erwachsen geworden ist, dass sie wirklich gegen diese ekelhafte Mannschaft von Frankfurt, wenn man gegen die wirklich wenn man gegen die anläuft und die einfach, die werfen alles rein und hauen sich wirklich in jeden Zweikampf komplett rein und sind eigentlich so ein Team, gegen das möchte man als Spitzenteam nicht gerne spielen. Sieht man auch an den Statistiken, Leipzig hat noch kein einziges Heimspiel gegen Frankfurt gewonnen und in allen 5 Partien hat Frankfurt mindestens ein Tor gemacht und die letzten 2 Partien hat Frankfurt auch gewonnen. Also da tut sich Leipzig irgendwie ein bisschen schwer die letzten Jahre, aber genau das ist der Punkt. Leipzig ist halt nicht mehr das gleiche Team wie in der letzten Saison. Deswegen wird das für mich echt super interessant zu schauen, ob Frankfurt es wieder schafft, Leipzig so extrem unter Probleme zu stellen, oder ob Leipzig wirklich so erwachsen geworden ist und jetzt den nächsten Schritt geht und so ein Spiel halt auch gewinnen kann. Was nicht unwahrscheinlich ist, weil zum Beispiel Frankfurt, dieses Argument, ja, die spielen gegen die Spitzenmannschaften gut, kann man aus letzter Saison ja auch so ziehen. Gegen die Bayern haben sie zum Beispiel auch extrem gut gespielt, als Hinteregger da zwei Buden, glaube ich, gemacht hat. Und in dieser Saison haben sie dann 5-0 voll auf die Mütze gekriegt. Ob das jetzt so ein bisschen Auslaufmodell ist und nicht mehr so funktioniert. Also wie gesagt, ich freue mich riesig auf diese Partie.
Also dass Frankfurt voll auf den Sack bekommt in München. Ich glaube, es war schon wieder in München, es hat aber Tradition. Ich glaube, letzte Saison war das Hinspiel total in Richtung SGE. Ich glaube, es war 5-1 oder so. Und dann, ich glaube, wenn die Frankfurt-Fans sehen, okay, es geht nach München, ich glaube, die planen ihr Wochenende schon irgendwie ganz anders. Das gucken die sich gar nicht an.
Ja, die Sache ist, dass ich das Spiel mit, wo der Hinteregger dann eben auch noch mal zweimal zugelangt hat, dieser krasse Hinteregger, Hinti Army, und da muss man aber auch dazu sagen, dass da Bayern einfach super dominant war, und dann haben sie halt eben einmal diesen einen Moment, dieses eine Stück nachgegeben, und dann kann halt eben, also Frankfurt hat unglaubliche Comebacker-Qualitäten, das sieht man auch in den Stats, jetzt auch gegen Stuttgart wieder zurückgekommen, letzten Spieltag, und da musst du halt schauen, dass du sozusagen den Ofen zulässt. Und wie du schon angesprochen hast, Leipzig unter auch meiner Meinung nach eben dem erwachsen gewordeneren Nagelsmann, der jetzt nicht mehr so komplett Halligalli irgendwie Rotation und irgendwas ausprobiert, sondern der will halt einfach Spiele gewinnen, der weiß, der wird daran gemessen und hat bestimmt durch den Erfolg in der Champions League letztes Jahr auch gespürt, wie sich das anfühlt, wenn man dann halt eben auch Sachen erreicht, die davor nicht erreicht wurden. Und ja, da glaube ich einfach, da ist er siegeshungrig und spielt einfach effektiv, pragmatisch. Und versucht da nicht mehr irgendwie seine Rotationsmaschine unnützerweise anzuschmeißen, um die Frage mit Upamecano zu beantworten. Wenn er kann, dann wird er spielen, meiner Meinung nach. Also harte Aussage. Unser letztes Matchup. Der BVB gegen die Hertha. Hertha, für mich eine ähnlich unangenehm zu bespielende Mannschaft wie Frankfurt. Und jetzt langsam mit ihrem ganzen Potenzial, das sie sich da erkauft haben, kommen langsam. Zumindest haben sie jetzt letzten Spieltag mal ein bisschen performt, wo man sie eigentlich hätte erwartet. Was denkt ihr? Jetzt kommt direkt Dortmund. Könnte interessant werden.
So, ich mach das mal. Ihr verleitet mich ja immer irgendwie bei Dortmund mich irgendwie abzusetten, dass ich da sehr emotional, und ich höre mir ja auch die Sendung dann später an und denke mir, krass, ich analysiere ziemlich viel, und bei Dortmund raste ich irgendwie immer komplett aus. Das ist aber, ist ja ein gutes Zeichen auch, dass das irgendwie mein Verein ist. Ich finde ganz spannend, dass du gesagt hast, okay, Hertha ist da schwer zu bespielen. Ja, kann sein. Ich glaube, für Dortmund sollte es aber perfekt passen. Ich erwarte, dass wir hier mit mindestens 2 Toren Vorsprung hier gewinnen am Wochenende. Denn Hertha hat Probleme mit Spielern, die sich oft zwischen den Linien bewegen. Die haben halt diese drei großen Jungs da drin. Wenn Stark halt immer noch, ist ja nicht mein Favorit, wie schon bekannt ist, da im defensiven Mittelfeld auftaucht. Und dahinter dann die zwei Innenverteidiger, die kann man halt umgehen, wenn du halt ständige Positionswechsel hast. Und Dortmund hat ein richtig geiles Arsenal von Spielern. Das ist ja auch genau diese Favre-Idee mit, wir haben Brandt, wir haben Bellingham, wir haben Dahoud, wir haben Guerrero, wir haben Reyna oder Hazard und dann noch Sancho. Die werden die schwindelig spielen, glaube ich. Und
mir ist gerade so schwindelig geworden, als du die alle gedroppt hast. Also wirklich, gerade, ich habe im Kopf schon vorgestellt, wie die um mich rumlaufen.
Also ich bin echt gespannt. Also die interessanteste Personalie wird für mich sein, ob Emre Can spielt. Weil wenn er den aufbieten wird, dann wird er den wahrscheinlich neben Witzel aufbieten, Favre. Und dann, glaube ich, ist es nicht die beste Wahl. Ich werde ein richtig gutes Gefühl haben. Ich glaube, die Partie ist irgendwie Samstagabend, ne? Irgendwie so Primetime-mäßig. Und ich hab auf die Partie natürlich am meisten Bock, zufälligerweise. Ich habe auf der einen Seite meinen Lieblingsspieler Cunha und auf der anderen Seite meine Lieblingsmannschaft. Da habe ich wirklich Bock drauf auf die Partie. Und habe ein richtig gutes Gefühl, wenn Bellingham oder Brandt oder Dahoud spielen wird. Also ich habe ja eben von diesen High-IQ-Passes gesprochen und dass Kimmich da irgendwie die absolute Nummer 1 ist in der Kombination mit Spielanteilen und diesen High-IQ-Passes. Aber der absolute Megastar in der Liga in dieser Saison und auch in der letzten Rückrunde, wenn er gespielt hat, und er spielt halt nicht so oft, ist Mo Dahoud. Da habe ich mich auch immer gefragt, hey, warum mag ich den eigentlich so gerne? Der ist so ein schlauer Spieler, deswegen hätte ich ja irgendwie auch... Also
Also pass auf, Sveto, ich muss kurz reingrätschen. Jetzt ja, ist komm. Nämlich der BVB-Fan redet gerade über Moderhut.
Ja.
Ich würde sagen, schlauer Spieler, nee, der hat dieses eine, was ein schlauer Spieler nämlich nicht ganz hat, also High-IQ-Pass, also der intelligente Pass, den kann man ja quasi, du kannst den Pass ja, sag ich mal, dir erdenken, dann bist du aber immer eine Sekunde langsamer, das ist so ein bisschen das, was, also Hummels kann sich die Pässe halt erdenken, also der hat dann eben ein bisschen Zeit, läuft so an und manchmal flachst er die dann mit dem Außenriss raus. Und dann gibt's Spieler wie Moderhut, die leider ständig halt unter ihrem Potenzial spielen, weil die so ganz schwierig, ganz sensitive Typen sind und die spielen das intuitiv. Das ist das, was Moderhut kann. Der kann wirklich intuitiv Fußball spielen. Als intelligenten Fußballer würde ich ihn, also wenn man es auf Fußball runter beschränkt, so eindimensional nur Fußball, der kann halt gut gegen die Murmel hauen, dann ist er vielleicht
intelligent. Nee, das ist es nicht. Ich glaube, deswegen habe ich es auch extra erwähnt und fand ich auch selber spannend, weil ich ja auch eher in deine Richtung gegangen bin, dass ich gesehen habe, hey, was mag ich, habe ich ja letztens schon erklärt, First Touch und so weiter, Moderhut hat eine ganz, ganz feine Technik auch, aber der ist auch mega schlau, wie er das aufbaut, weil der übernächste Ball ist ganz oft sehr, sehr wertvoll und Dahut hat immer seinen Anteil daran durch einen Pass, der selber wertvoll ist und deswegen beobachte es mal. Vielleicht, also einer von uns wird irgendwann recht haben, aber ich glaube, Dahut ist ein sehr, sehr schlauer Spieler. Finde ich ganz interessant, also dass du aber den Gegenpart
jetzt sind wir annimmst. Bei deinem Lieblingsthema, dass man da nicht recht haben kann so richtig, weil ich glaube, es sind wirklich, also es sind erstmal zwei unterschiedliche Ideen, wie man da rangeht und für mich ist er einfach ein hochgradig intuitiver Fußballer, der Situationen intuitiv auflöst, weil man kann sich das so schwer vorstellen als außenstehende Person und ich kann es mir in der Bundesliga auch nicht vorstellen, weil ich noch nie in einem Bundesligastadion Fußball gespielt habe, also im Sinne, dass das irgendwie ein Bundesligaspiel war, aber ich habe mal auf dem Rasen gestanden und habe mir dann nur so vorgestellt, wie wäre das, war noch das Olympiastadion vom wo FC Bayern früher gespielt hat in München und wenn du da dann stehst in diesem Kegel, du hast also eine Sache, die man irgendwie vielleicht empathisch nachfühlen muss, weil man es halt selber eher wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich nicht erlebt, ist, wie wenig Zeit man hat. Man hat nämlich gar keine Zeit, nämlich überhaupt gar keine Zeit. Also Christoph Kramer hat mal gesagt, wenn er oben auf der Tribüne steht, dann sagt er, ja, oh Gott, wie viel Zeit der hat und wie viel Zeit. Und dann regt er sich manchmal bei seinen eigenen Mitspielern auf, dass sie ja so viel Zeit hatten. Und dann später, wenn er sich dann selber in einem Spiel wieder auf Film sieht oder sowas, überlegt er sich, ach krass, ich habe mich hier über Hoffmann oder über in dem Fall Zakaria war das Beispiel in dem Interview, hat er sich aufgeregt, als er auf der Tribüne saß und selber hat er gesehen auf Video, er hatte sogar noch mehr Platz, er hatte sogar noch mehr Space, wo er gedacht hat, ich habe hier gar keinen Space.
Das braucht man aber nicht mal in der Bundesliga fest, man, das sieht man auch, wenn du ein bisschen weiter vorne spielst, in den unteren Ligen, ist ja egal, in welcher Bayernliga oder dann Landesliga oder sonst wo, man denkt wirklich, man hätte mehr Zeit, aber du bist auf dem Spielfeld und hast wirklich keine Zeit, also wollte ich dir nur beipflichten, das stimmt echt. Das und Gefühl.
Deswegen glaube ich, ist es so, dass es halt ein Hoch, also ich würde, das ist ja immer nur eine Formulierung am Ende, man kann ja auch sagen, spiel intelligent auf Fußball, das ist auf jeden Fall, aber ich glaube halt, Moderhut hat halt ein riesiges Problem, er will halt häufig diese Bälle spielen, lustigerweise oder interessanterweise, auch nach meiner Beobachtung, diese Saison sehe ich viel häufiger, dass er die Situation besser auflöst.
Genau, als davon spreche ich ganz besonders.
Ja. Genau, davon eben sprichst du ganz besonders, weil letztes Jahr, wo man dann auch leider immer wieder rausnehmen musste, also Lucien Favre wollte ihn ja immer wieder bringen, hat er halt immer mal wieder, den einen Schritt war er zu langsam, den einen Pass irgendwie 10 Zentimeter zu weit links oder zu weit rechts, dann ist er nicht ganz in Fuß gekommen und dann war er in der Umschaltbewegung nicht aktiv genug, um irgendwie der Mannschaft zu helfen. Und da sieht man dieses Jahr, das macht er irgendwie in dem Falle dann auch intelligenter. Also ich wollte ja auch nicht frontal widersprechen, ich wollte einfach nur das so ein bisschen aufheben, weil ich glaube, ein intelligenter Fußballer ist dann für mich eher sowas wie halt Mats Hummels. Der muss sich wirklich vor der Situation, überlegt er sich fast, also das merkt man manchmal, wie er dann so ins Denken kommt und wie er sich jetzt da hinstellt, dass er halt den richtigen, also das im Rückwärtsverteidigen beobachte ich sau häufig Hummels, weil er einfach einer der schlauesten Spieler ist, der halt eigentlich von seinen Anlagen her irgendwo Nachteile hat gegenüber sehr schnellen Spielern, aber er schafft es immer wieder, sehr häufig, manchmal sieht man dann aber auch deutlich, dass er es irgendwie falsch gemacht hat, aber das passiert dann halt sehr, sehr selten. Jürgen Klopp habe ich da noch im Kopf, wo er da mal gelobt hat, wie häufig Hummels das eigentlich richtig macht und man sieht es halt nur, wenn er das falsch macht, wie er sich dann hinstellt und das ist für mich dann Spielintelligenz. Also geht er den einen Schritt rein oder geht er den raus und das entscheidet er vor der Situation.
Okay, dann habe ich dich jetzt richtig verstanden. Du hast die Definition von Spielintelligenz einfach nochmal unterteilt und für mich ist Spielintelligenz einfach, wie schlau du dich in den Räumen bewegst und was du dann im Endeffekt kreierst und was der Spieler sich dann dabei denkt, ob das eher irgendwie schon alles vorher erdacht war oder ob er es irgendwie erfüllt. Das ist dann für mich und für die Daten im Endeffekt auch egal. Auf jeden Fall sehe ich, dass Dahut es besonders in dieser Saison richtig gut hinbekommt. Also da bin ich auf jeden Fall auf, also ich hoffe, er spielt Und ich habe ihn natürlich auch, deswegen ich
pushe ihn. Spielt er gar nicht am Ende.
Der spielt, wird wahrscheinlich eher nicht spielen, gehe ich auch von aus. Ich will ihn aber eigentlich nur pushen, weil das ist ja unser
Ja, ja, natürlich. auf jeden Fall nur pushen. Aber ich würde ganz kurz auch noch eine Kleinigkeit zu Mo Dahoud sagen, weil ich glaube, ein Aspekt, der da auch noch groß mit reinspielt, ist, Dahoud spielt halt deutlich besser, wenn das ganze Team halt auch gut spielt. Das ist halt ein Spieler, der lässt sich von sowas extrem mitreißen. Also ich muss gerade die ganze Zeit an das Brügge-Spiel denken. Da war einfach die ganze Dortmunder Mannschaft in so einem Flow und in so einem Spiel blüht dann auch Mo Dahoud auf. Und in dem Spiel, und weil ihr das so häufig auf letzte Saison bezogen habt, da gab es so viele Spiele, die einfach extrem schwierig waren, wo Dortmund als Mannschaft auch nicht so drin war in manchen Begegnungen, wo dann diese merkwürdigen Spiele, wo man dann am Ende noch ein 2-2 rausholt und keiner weiß, wie dieses 2-2 eigentlich zustande gekommen ist. Das sind genau die Spiele, da brauchst du einen Mo Dahoud nicht, weil der halt nicht der Spieler ist, der in den Momenten halt die richtigen Entscheidungen trifft, sondern genau das tut, was Svenno, was du gerade gesagt hast, nämlich einen Schritt zu langsam ist und so weiter. Und jetzt hat er die Anspielmöglichkeiten, hat die Spieler, die Pässe einfach gerade perfekt verwerten, weil sie extrem gut in Form sind. Und davon profitiert Mo Dahoud meiner Meinung nach enorm, dass okay, die ganze Mannschaft
was.
Einfach gut spielt.
Ich habe was. Aus deinen Beschreibungen habe ich jetzt auch noch mal überlegt, letzte Saison war tatsächlich nicht ein Mo Dahoud-Setting. Weil wir sind mit relativ viel Speed zum Beispiel auch über rechts gekommen mit Hakimi und da fällt so ein Dahoud dann auch weniger auf. So ein Dahoud will immer den Ball haben, deswegen gehe ich nicht so hundertprozentig mit der Analyse, dass er irgendwie mitschwimmt oder so, aber ich weiß nicht, ob du das genauso meintest, weil Mo Dahoud will einfach hat sehr, sehr großen Fokus auf den Ball, der will das Spiel mehr gestalten und in dieser Saison haben wir eine leicht andere Spielanlage. Und ich habe es ja schon angesprochen, wir haben diese Spieler, die sich zwischen den Linien sehr, sehr gut bewegen. Und wahrscheinlich kommt es dann deswegen in dieser Saison auch mehr raus, weil genau das, was er kann, ob das jetzt vorher erdacht war oder erfüllt ist, ist ja dann erstmal zweitrangig, aber da kommt er irgendwie besser zum Tragen. Und im Endeffekt ist es aber auch egal, um jetzt nochmal einen Schlusspunkt unterzusetzen, wer von den ganzen Vögeln da spielt. Also Brandt, Bellingham, Dahoud, Guerrero wird ja spielen, dann Reyna oder Hazard oder Jadon Sancho, die bewegen sich alle richtig gut. Und ich glaube, das wird der Schlüssel sein gegen Hertha. Und ich glaube, eine Chance hat Hertha, da habe ich irgendwie ein Spiel noch im Kopf, da haben die extra den Rasen nicht gemäht und hatten das so stumpf, wirklich, das war das allerletzte. Und da würde ich wahrscheinlich sogar Samstag einfach ausmachen, wenn die das nochmal machen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr stark Coachbing. Das war irgendwie eine Partie unter Dardai damals, die haben irgendwie extra den Rasen dann nicht gewechselt vor und dann hatten die Dortmunder da echt null Bock. Und könnte man sie packen. Das könnte der Gärtner könnte der Gamechanger bei Hertha sein.
Alles klar. Ist sehr geil. Dann kommen wir noch in die letzte Kategorie. Wir hatten sie am Anfang des Podcasts schon so ein bisschen angekündigt. Ich werde zu Ende der Kategorie werde ich mir auch noch meine zwei, drei offenen Spitch-Fragen an Svenno stellen. Ich habe nämlich ein paar Fragen an meine Aufstellung. Das behandeln wir aber da ganz am Ende. Game of Pros, wow, was ein Titel. Mensch, da haben wir uns ja richtig was überlegt. Aber was passiert denn da überhaupt? Also wir sind da auf jeden Fall in der Erfindungsphase, werden aber weiter an diesem Konzept festhalten, dass wir hinten raus ein paar Gems, ein paar heiße Picks, ein paar gute Tipps rauslassen, beziehungsweise auch einfach Fragestellungen, die ihr dann mitbeantworten könnt in den Kommentaren im Liga Insider Artikel. Und wenn wir da irgendwie besonders kreative Antworten bekommen, die wir meistens bekommen oder die ihr da meistens eben rauslasst, dann werden wir die auch mit aufnehmen, mitdiskutieren in den nächsten Folgen, zum Thema machen. Game of Pros funktioniert erstmal ganz simpel. Konsti hat seinen Tipp für den Torschützen am Wochenende.
Ja, habe ich auch diese Woche wieder.
Hau raus. Ich bin echt gespannt. Ich hab echt vielleicht Bock. Du setzt ja kein Geld, ich setze einfach für dich das Geld.
Nee, lass das mal lieber. Aber
Spezi halte ich. Das kommt in die Podcast-Kasse.
Genau, ja. Aber Spezi halte ich fest, weil es geht diese Woche um den VfB Stuttgart.
Hey, was los?
Ja. Und ein Spieler, der gar nicht mal unbedingt gesetzt sein wird, aber es war wie bei Luke Bakio, es ist einfach so eine Eingebung gewesen. Sasa Kalajdzic, glaube ich, wird treffen am Wochenende. Auch wenn er vielleicht nur eingewechselt wird. Aber ich glaube, das ist so ein richtiges Spiel für den. Und das war wieder genau das Gleiche. Also einfach so, ja, der wird treffen. Das ist genau der Spieler, den ich jetzt brauche für diese Kategorie. Das
wird
war wieder
spielen?
Genau das Gleiche.
Wird er spielen?
Genauso. Ja,
andere ja, Frage. Ja, ist scheißegal, aber das ist wie, Svenno, das ist wie mit dem Petersen vor ein paar Wochen. Ist mir ja total egal, ob der spielt oder nicht. Der wird eingewechselt und dann macht er seine Bude.
Okay. Da hast du es, Svenno, da hast du es.
Okay, ja, die Quote sollte wahrscheinlich auch relativ gut sein. Müssen wir mal überlegen.
Dann als zweiten Schritt ist jetzt die Frage, Svenno, soll ich oder willst du den zweiten Schritt machen?
Ich habe so ein bisschen ein Team gerade im Auge, ich will so eine Art Check einfach machen an dem Punkt, an dem letzten Punkt. Also was ist der Game-Changer-Check? Und ich habe da diesmal das ganze Team von Freiburg irgendwie im Blick, weil die haben ein relativ gutes Programm, sind aber relativ schlecht gestartet und haben jetzt mit Mainz so einen charakteristischen Gegner, den sie vor der Brust haben. Und was ich erwarte, zum Beispiel ist Freiburg gerade in einer negativen Tendenz mit -2 bei kreierte Großchancen zu zugelassenen Großchancen. Und ich will sehen, und das muss wegweisend sein für Freiburg, weil wenn Freiburg sich auf so klein-klein und so Fighting-Duelle einlassen wird, dann werden die auch gegen die unterklassigen Mannschaften Probleme bekommen. Ich will jetzt von Freiburg sehen, dass sie Mainz dominieren sozusagen. Wir haben ja so ein bisschen die Game-Changer eben auch angesprochen, dass das vielleicht stark über die Flügel kommen wird. Aber Freiburg muss sich einfach jetzt auf die nächsten Gegner vorbereiten. Und das heißt, viel Balldominanz zu haben und dann sich dabei Chancen zu kreieren. Und die haben jetzt zum Beispiel auch nur 8 Tore geschossen. Wie gesagt, wenige Chancen kreiert. Und ich will sehen, dass sie mindestens +2 haben. Also die müssen sozusagen nach dem Spiel even sein bezüglich kreierter Chancen und kassierter Chancen. Und wenn sie es nicht schaffen, also wenn sie weniger als +2 haben gegen Mainz, und es ist sogar egal, ob sie verlieren oder gewinnen im Endeffekt, ich will sehen, wie sie das herausarbeiten, weil das ist gefordert bei Freiburg in der nächsten Zeit. Und wenn sie es nicht schaffen sollten, würde ich alle Freiburger Spieler wirklich, dann kommen die weg. Die sind mir dann einfach auch zu teuer, zum Beispiel auch bei Kickbase, denen vertraue ich dann nicht mehr. Aber es wäre ein richtig gutes Zeichen, wenn sie es schaffen würden. Deswegen, da ist so mein Blick so am Wochenende. Das Spiel ist nämlich auch Sonntag und ist eigentlich das Horrorspiel der Woche. Das Horrorspiel der Woche ist eigentlich immer das, was ich einzeln habe und auf jeden Fall gucken muss als Zuschauer. Und das ist ja Sonntag die Partie, dann die erste. Und da habt ihr wahrscheinlich dann auch keinen Bock, das zu gucken. Und dann geht ihr irgendwie zum Strand oder so. Und ich muss das dann gucken.
Strand.
Clown.
Du pushst doch nur wieder deine Locations hier.
Und ja, genau, meine ganzen Gegner haben die Freiburg-Spieler, will ich erstmal jetzt runterbringen. Nee, ich erwarte mir echt von Freiburg, dass sie es schaffen, will's jetzt aber auch sehen. Und ich will halt diese Dominanz gegenüber Mainz sehen. Ich bin da einfach gespannt, weil das ist tatsächlich total wegweisend. Wer sich die Freiburger Partien in der nächsten Zeit dann anguckt, weiß, dass es jetzt halt zählt.
Also kann man das so einfach festhalten, dass man sagt, du willst mehr, zum Beispiel, man sieht ja jetzt immer bei der Bundesliga Expected Goals irgendwie von
da eingeblendet. Guter Punkt, gefällt mir, ja.
Also mehr Expected Goals auf Freiburger Seite und eigentlich eher deutlich mehr sozusagen.
Perfekt ausgedrückt, das können wir sofort nutzen. Der Kommentator nutzt es nicht, aber wir nutzen das jetzt sozusagen. Wir sind jetzt die Ersten, die diese coolen Stat dann nutzen, das gefällt mir.
Ich finde es ganz geil, weil ich bin dann gespannt darauf, wenn wir das Ergebnis haben am Sonntag nach dem Spiel, wie du das auseinanderbaust, weil ich weiß, du baust ja solche Statistiken dann auch für mich zumindest sehr gut auseinander. Also ich bin da immer dann im Endeffekt total erleuchtet, wenn ich dann von dir mal erfahre, was dann hinter den Statistiken steht.
Also geh nicht zum Strand am Sonntag, da musst du mit mir das Spiel gucken, dann kriegen wir das hin.
Scheiße, nein, ich will doch zum Strand. Verdammte Axt. Dann als dritten Teil abschließend werde ich im Game of Pros mich ein bisschen ranwagen und so Scouting-mäßig quasi Einsätze von Spielern vorhersagen, beziehungsweise Spieler, die wieder zurückkommen. Also wir haben ja die In-and-Out-Kategorie ganz am Anfang des Podcasts und ich werde das Ganze noch ein bisschen mit Zahlen untermauern, die man dann vielleicht da draußen ein bisschen abtesten kann und ihr könnt euch auch, wie gesagt, damit ausprobieren, mich challengen, was auch immer. Ich sag, Kostic wird weniger als 60 Minuten bekommen. Güst Thiel wird seine ersten mindestens 5 Minuten bekommen und Moukoko, das ist ein Riesenthema gewesen diese Woche, wird mehr als 10 Minuten bekommen dieses Wochenende.
Was marketingtechnisch sehr, sehr gut wäre, aber Ich weiß nicht, ob Favre sich darauf einlässt. Da bin ich echt gespannt, ob er den Hype-Train in Gang bringen möchte.
Boah, ich war eigentlich so froh, dass wir diesen Namen bisher im Podcast noch nicht erwähnt hatten.
Max aber jetzt holt sich die
Spezio. Ja, der alte Pusher, ne, der Clown.
Genau, der hat es wahrscheinlich sich eingekauft und jetzt will er den Marktwert gewinnen mit einem ganz ekelhaft.
Unglaublich.
Ja. Genau so ist es nämlich nicht. Also wirklich, nicht gelogen.
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe nicht.
Bei uns ist er für 10 Millionen weggegangen, relativ günstig noch. Also,
ja, bei uns ich, auch. Also ja. Total, also der krasseste Hype-Spieler jemals würde ich mir nie kaufen im Moment.
Ich
kann auch vollkommen falsch liegen. Ich fasse die Ergebnisse der Game of Pros nochmal ganz kurz zusammen. Konsti sagt, Kalajdzic wird eine Hütte machen, könnt ihr dagegen und dafür sein. Svenno wird sich ganz deutlich Freiburg anschauen, sagt, er will erwarten, Expected Goals klar dominant gegenüber Mainz. Könnt ihr sagen, was eure Meinung dazu ist? Und meine Aussage war, Kostic weniger als 10, Güstil bekommt seine ersten 5 und Moukoko bekommt mehr als 10 Minuten am Wochenende. Genau. Und abschließend hätte ich noch eine kleine Frage an Svenno Zweck Spitsch. Du hast sie vorhin schon angerissen. Kruse oder Andrich?
Kruse oder Andrich? Boah, ja. Dann nimmst du natürlich die Top-Leute raus. Kruse ist Stürmer, ne? Stürmer gelistet und Andrich ist im Mittelfeld und relativ günstig und du sparst durch die Managerpunkte so viel Geld, dass du wahrscheinlich im Sturm besser aufgestellt sein müsstest. Das heißt, ich würde Tendenz Andrich machen.
Na dann. Ja, vielen lieben
schon
Dank.
Wegen den, du hast schon einmal 5. Oh, darf ich auch was dazu sagen?
Ja, klar.
Konzi, du Clown, okay, darfst überhaupt gar nichts mehr sagen. Nee, du hast wieder viel zu viele Spieler gepusht und das ist mal gut.
Ja, okay, dann ciao, bis nächste Woche. Ne?
Nee, warte noch. Bei Switch noch was ganz Interessantes, warum Max, warum du jetzt vielleicht auch fragen solltest, ist, dass die haben jetzt wohl vor, wenn ich das richtig verstanden habe, und da droppe ich jetzt was vielleicht noch gar nicht bekannt ist, weil mit dem App-Update, das machen die ja immer irgendwie auch freitags ganz gerne oder samstags sogar. Es könnte sein, dass da bald eine 100-Euro-Kategorie drin ist.
Alter,
und verdopple deinen Einsatz. Das heißt, die Fragen bei Switch, das wird
aus
jetzt
100 macht 200 oder was?
Davon gehe ich aus. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ist dann, also die hatten ja diese 20-Euro-Kategorie, 20 verdoppeln, doppelt oder nichts. Und jetzt kommen wohl 5 und 100 dazu. Also der High-Roller-Table ist jetzt eröffnet. Und jetzt wird's interessant. Jetzt ist die Strategie noch wichtiger, weil wenn man da schön aufdoppeln könnte jedes Wochenende oder zumindest 3 von 4 Wochenenden, das wäre nice.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, Spielsucht-Hotline, ich suche sie dir schon mal raus.
Ja, kein Problem.
ansonsten bis nächste Woche. Bis zur Sendung nächsten Wochen. Game Changer am Donnerstag, wie üblich dann wieder donnerstags. Es gab das Extrablatt diesen Montag, das kann man sich immer wieder anhören. Die Folge ist quasi zeitlos. Empfehlen wir euch, legen wir euch wärmstens ans Herz. Ansonsten Bewertung da lassen, 5 Sterne, wenn es euch taugt. Und subscriben auf Spotify. Ciao, ihr Clowns.
Ciao, ihr Clowns.
Ciao, ciao. Ciao.